Ich werde mit etwas anderem anfangen, und zwar werde ich anfangen mit diesen vier kurzen Briefen von Paulus an die Gemeinden in Griechenland und in Kleinasien. Und zwar werde ich mit euch Kolosser, Epheser, Philipper und Galater anschauen. Fangen wir heute an. Und wir fangen mit dem Kolosser an. Ich weiß nicht, ob wir das Gefühl haben, mit dem Kolosser anfangen oder sollen mit dem Kolosser anfangen. Das ist eigentlich, was ich heute machen möchte. Mit euch anfangen, den Kolosserbrief anschauen, wo der Paulus den Christen in Kolossä geschrieben hat. Und dazu gibt es ein paar ganz interessante Sachen. Kolossä ist ein Ort, wo der Paulus gar nicht war. Das war das irgendwo. Und er hat gar nie dort Halt gemacht, auf keiner von seinen Missionsreisen. Und noch interessant, er schreibt einen Brief an eine Church von Leuten, die er selber gar nie gesehen hat. Finde ich noch interessant im Ganzen, wenn man sich das überlegt. Oder? Kolossä ist ganz in von Laodicea gelegen. Er war viel natürlich zu Ephesus, lang zu Ephesus. Und es kann sein, dass in diesem Zusammenhang vielleicht mal durch die Gegend war. Aber wir sehen auch schon im ersten Abschnitt, dass offensichtlich er die Gemeinde Kolossä selber nicht gegründet hat. Das war eine Second Generation Church bereits von Paulus in diesem Sinn. Das heisst, er ist umhergezogen, hat die Missionsreise in die Gemeinde angefangen und Leute, die mit ihm unterwegs waren, sind dann weitergegangen und haben dort dann wirklich die Gemeinde gegründet und aufgebaut und betreut. Und die scheinen das gar nicht schlecht gemacht zu haben, im Gegenteil. Er mag ihm rühmen, das werden wir dann gleich sehen. Und es ist einfach noch interessant von dem her, dass es mal ein Brief ist an eine Gemeinde, die Paulus in dem Sinn nicht ganz ursprünglich selber gegründet hat von dem her. Und es ist so, der Kolosserbrief, das ist ein Brief, einer der späteren Briefe. Wenn man sich das jetzt natürlich chronologisch überlegt, macht das absolut Sinn. Schließlich war er dort gar nicht selber gewesen. Also kann er nicht einen Brief schreiben an eine Church, die gar noch nicht gegeben hat, und er durchgezogen ist, sondern weil es eine Second Generation Church ist, hat es ein bisschen Zeit gebraucht. Und nachher ist er über das, was war und was gelaufen ist, dort informiert worden, vom Epaphras. Und hat nachher, im Zusammenhang mit dem, was er ihm gesagt hat und geschildert hat, hat er dann einen Brief geschrieben. Und der Brief war nicht nur für Kolossä, sondern, das werden wir später auch noch mal sehen, auch für Laodicea und für andere Churches in dem Sinn auch noch. Ich habe das Gefühl, man merkt diesem Brief auch an, dass er vom späten Paulus kommt. Er ist ein Brief, der meines Erachtens extrem fein daherkommt. Es ist nicht ein Brief, der noch geprägt ist vom ersten Eifer oder vom zweiten Eifer von Paulus, sondern schon mehr von seiner Reife, von dem, was wirklich schlussendlich mehr und mehr auch in Frucht gebracht hat. Das Ganze, das ist weiter so nicht, wie das Ganze Mütterliche oder Väterliche, das er nicht da drin legt, das Ganze rein. Ich werde mit euch anfangen und einmal die ersten paar Verse lesen und mir ein paar Gedanken mit euch tauschen, die mir beim Lesen entsprechend einfach wichtig geworden sind. Okay, Kolosser 1, 1 bis 14. Das werde ich mit euch lesen. Also. Paulus, Apostel Christi Jesu nach Gottes Plan und Willen und der Bruder Timotheus an die Geschwister in Kolosse. Euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Christus verbunden seid und zu Gottes heiligem Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater und Herrn Jesus Christus, für euch. Denn wir haben gehört, oder? Interessant, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Davon habt ihr von Anfang an gehört, seit damals, als die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium zu euch gekommen ist, und genauso wie diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genauso tut sie das auch bei euch seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündet wurde und ihr erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. Euer Lehrer an diesen Dingen war Epaphras, unser geliebter Mitarbeiter, und treuer Diener Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Er war es auch, der uns von der Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in euch wirkt. Deshalb hören wir auch nicht seit dem Tag auf, an dem wir davon erfahren haben, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, so dass euer Leben Früchten tragen wird und ihr werdet Gott immer besser kennenlernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, seinen geliebten Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst, durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Das ist der Anfang vom Kolosserbrief. Das ist der Brief, wo der Paulus den Christen in Kolossäer schreibt, eine Gruppe von Leuten, die auf die Welt gekommen ist, geistlich gesehen aufgrund von seinen Jüngern. Und ich finde es so spannend, und es gefällt mir grundsätzlich beim Paulus, er ist ein Mann, der sehr viel über das Beten für Leute redet. Er ist ein Mann, der sehr viel davon redet, dass er für die Leute betet, für die Gemeinde betet. Oder? Und er macht eine Einleitung, oder? Sagt kurz, wer er ist, Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Willen Gottes, nicht selber erwählt. Er tut das hier sehr, sehr kurz fassen. In anderen Briefen von Leuten, die er getroffen hat, tut er zum Teil bewusst noch ein bisschen mehr ausführen und macht es ein bisschen ausführlicher, um gewisse Punkte entsprechend zu setzen von dem her, damit die Leute entsprechend auch ein bisschen wissen, was Sache ist von dem her. Oder? Und dann fällt er auch, sagt, wir danken Gott, dem Vater, unserem Herr, alle Zeit, oder jedes Mal, wenn wir für euch beten. Und ich finde das Thema Haltung von gestern, so die richtige Haltung. Der Paulus hat die richtige Haltung gehabt gegenüber diesen Leuten, und zwar eine Haltung von Dank und Dankbarkeit. Es ist nicht so, dass sie alles richtig gemacht haben, das werden wir später auch sehen, oder? Aber zuerst mal sagt er Danke. Und ich glaube, das ist etwas, was der Paulus wirklich gelernt hat. Zuerst mal einfach mal Danke sagen für die Leute, wo Jesus Christus als Herr und Heiland angenommen haben, auch wenn es total schräge Vögel sind. Das sagt das Korinther genau gleich, danke dem Herrn. Und die Liste bei den Korinther, die haben wir gesehen, ist nicht ganz kurz, vor allem muss ich einen lernen müssen. Und ich wünsche mir einfach auch für uns, dass das etwas ist, was sich in unserem Leben mehr und mehr entwickelt, dass wir mit Dank und Freude auf unsere Leute zugehen, auf unsere Geschwister zugehen, die der Herr auch kennen. Und nicht mit Vorurteilen und mit Angst und mit Ich bin gespannt, wir treffen uns mit jemandem aus der Gegend nächstens, der neu dahergekommen ist und sich mit uns treffen will. Und ich habe mich einfach im Vorfeld bewusst entschieden, ich will einfach extrem positiv sein gegenüber diesen Leuten. Und ich bin gespannt und denke, das wird ganz, ganz eine gute Sache von dem her. Ist aber eine Entscheidung, die wir treffen. Es ist nicht etwas, was einfach automatisch passiert von dem her. Es ist einfach etwas, das mit Prägen zu tun hat. Das ist etwas, was gestern auch gekommen ist. Oder? Jemand hat sich die Mühe gemacht, auszurechnen, wie manchmal gewisse Sachen gehört hat, oder? Bis sie endlich innen ist. Und das ist etwas. Das ist etwas, was mir einfach auffällt. Und das ist mir so gut geblieben in diesem Zusammenhang. Wir Menschen, wir brauchen Wiederholung. Wir müssen Sachen 100-mal hören, damit es anfängt, in die richtige Ritze rinnen und entsprechend die Wirkung fängt an zu entfalten. Oder? Und darum merke ich, die Einstellung, die er da hat, die finde ich ganz optimal. Und wünsche mir für mich, dass ich die Haltung gegenüber den Leuten wirklich habe, von dem her. Oder? Und dann geht es weiter. Es ist interessant, er hat es einfach gehört. Es ist nicht so, dass er das selber dort in dem Sinn hergebracht hat und selber direkt erzählt hat, aber seine Jünger scheinen einen guten Job gemacht zu haben. Offensichtlich hat er Freude haben über dem, der zurückgekommen ist und entsprechend darauf reagieren von dem her. Und dann kommt ein paar interessante Aussagen, und er schreibt von dem her, oder? Wir danken Gott und beten für euch die ganze Zeit, weil wir gehört haben, was ihr für einen Glauben habt und was ihr für eine Liebe habt. Und das finde ich super, zu allen Heiligen. Und das ist genau das. Der Matthias hat es gestern gut gesagt, Gottes Fussvolk hat einen Haufen Scheiße gemacht, sorry das Wort, aber es ist wirklich billig ausgedrückt für das, was wir gemacht haben, im Namen Jesu zum Teil. Katastrophe. Oder? Und wenn ich so über die 2000 Jahre zurückdenke, wie viel man nicht unbedingt Liebe für alle Heiligen gehabt, sondern oh, der glaubt ein bisschen etwas anderes, den machen wir jetzt einfach kalt und zum Teil wortwörtlich genau so. Oder? Muss ich sagen, ist, glaube ich, ein Ziel vorbeigeschossen. Und auch heute merke ich, es ist extrem entscheidend, dass wir uns für all die entscheiden, die her glauben, egal ob sie irgendwo völlig abgefahren sind oder völlig verschlossen sind, dass wir uns für sie entscheiden. Und sie wollen gerne haben. Wir müssen absolut mit allem einverstanden sein, was sie sagen und machen. Das ist etwas ganz anderes. Aber wir sollen uns entscheiden, sie gerne zu haben. Weil Jesus hat den Jüngern etwas ganz, ganz Spezielles gesagt. Und der Vers kommt mir immer wieder in den Sinn. Und das ist mir wirklich wichtig für uns. Hier untereinander, aber speziell auch, wie wir mit anderen umgehen. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Das Merkmal von dieser Welt, das Merkmal von dieser Welt, wo sie merken, dass wir zu Herr gehören, ist, dass wir Liebe haben untereinander. Nicht etwas anderes. Nicht, dass wir es besser wissen. Und es wäre gegen dieses Eins jenes, sondern dass wir Liebe haben zueinander. Und mir hat das gefallen, ich habe es aufgesogen, wo der Matthias gesagt hat, wir sind nicht gegen irgendetwas anderes, sondern wir sind für das, was wir glauben. Und ich möchte mich erinnern, es ist nur etwa 2-3 Wochen her, wo ich genau das Gleiche gesagt habe. Wir sind nicht gegen irgendetwas anderes. Wir sind für das, was Jesus Christus da hat. Und das wollen wir unterstützen. Und alles andere, was halt irgendwie querläuft, soll es sein. Wir haben im Bibelstudy gerade eine lustige Situation angeschaut, in einem Zusammenhang, wo es darum geht, dass gewisse Jünger Jesus nicht mit Jesus selber unterwegs gewesen, sondern selber evangelisiert haben. Oder Johannes als einer von seinen wirklich nächsten Jüngern ist zu Jesus gegangen und gesagt, soll man ihn nicht wehren? Soll man ihn nicht wehren, dass sie jetzt da einfach predigen? Und dann sagt Jesus, wehren ihn ja nicht. Es wird nicht so schnell einer, der im Namen Jesu Christi Wunder tut, sich gegen mich stellen. Und hat gesagt, lasst die predigen. Das ist das, was ich genau jetzt so gesehen habe. Lasst doch die anderen auch predigen, solange sie die Wahrheit predigen. Und wenn sie vielleicht andere Schwerpunkte haben, das ist doch gleich. Und sich nicht wehren gegen Charismatiker oder die Evangelisten oder gegen die Pfingstler oder you name it, ist doch völlig egal. Und ich merke, es ist mir so wichtig, dass wir die Haltung haben, wo hier der Paulus mag rühmen von den Kolosser. Dass sie Liebe haben für alle Heiligen. Und die Heiligen sind die Kinder Gottes, das sind nicht spezielle Leute, das sind wir. Wir sind die Heiligen. Einfach nur so, dass der Begriff auch klar ist für uns. Dass sie keine Engel und speziell hochheilige Leute abstammen von den Propheten oder von den Aposteln. Nein, das sind einfach Menschen, die Jesus Christus als Herr und Heiland angenommen haben. Das sind die Heiligen. Okay. Und das ist mal so mit dem, was er anfängt. Freude an dieser Einstellung. Oder? Und sie haben wir haben gehört von euch im Glauben, der aufgrund von der Hoffnung, die für die Zukunft für euch vorbereitet ist, wirklich euch einfach entsprechend Frucht bringt. Oder? Und das ist auch so etwas, ihr merkt, anhand von diesen paar Sätzen, die Paulus hier schreibt, sieht man, um was es geht. Es steht nicht direkt drin. Und gleich sind da extreme Guidelines drin, was dem Herr wirklich wichtig ist. Zehnten ist auch, dass er, und das ist das, was wir gestern bei der Kinderzeit hatten, dass er ein Ziel vor Augen hatte. Und sie haben auch ein Ziel vor Augen gehabt. Es geht nicht darum, einfach daher zu leben und möglichst gut zu machen. Das Ziel ist, um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Und ich wage zu behaupten, wir haben das relativ häufig aus den Augen verloren. Wir sind zu einem Ziel unterwegs auf dieser Erde. Und zwar die gewaltige Verheißung und das gewaltige Reich Jesu Christi im Himmel. Das ist das, wo wir Herren unterwegs sind. Wir sind nicht einfach da auf Erden und schicken umher und versuchen, hier ein gutes Leben zu leben. Das ist eine reine Nebensächlichkeit. Das Ziel ist etwas ganz anderes. Wir sind unterwegs auf eine Herrlichkeit und auf entweder oder im Himmel. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Wir sind nicht einfach hier, um ein bisschen schön unterwegs zu sein und versuchen, möglichst fromm zu leben. Wir haben eine Verheißung im Himmel. Und auf die wollen wir zulaufen. Und ich freue mich drauf. Ich muss sagen, ich freue mich wirklich auf den Himmel. Das muss eine mega Hammer-Sache sein. Da ist hier auf der Erde alles einfach absolutes Hanenwasser. Das kannst du jetzt einfach vergessen. Das ist nichts. Und dorthin sind wir unterwegs. Und das ist etwas, was natürlich die ersten Christen extrem hatten. Und die haben auf das hergelebt und haben in diesen Umständen, die natürlich nicht so schön waren wie unser, wirklich auf die Hoffnung vor Ewigkeit bauen. Und der Teufel hat es hergebracht, dass wir denken, oh, die kommt ja gar nicht. Oder? Petrus schreibt etwas gut, es ist nicht, dass der Herr die Hoffnung verzögert, die Verheißung verzögert, sondern er hat Geduld in seiner grossen Gnade, dass möglichst viel dazukommen. Das ist, was der Petrus schreibt. Oder? Und irgendwie, ja, es ist jetzt schon 2000 Jahre, oder? Und in 2000 Jahren, oder? Pff, kommt er überhaupt je wieder, oder? Und ich habe das Gefühl, die Freude auf die Ewigkeit und das Ziel auf die Ewigkeit her wollen zu gehen, ist etwas, wo der liebe Jesu Christi relativ stark verloren hat. Wir versuchen zu schauen, dass wir es möglichst gut machen auf dieser Erde. Das ist auch nicht schlecht, oder? Aber der Punkt ist der, ich merke auch, wenn ich an die Ewigkeit denke, werde ich richtig begeistert. Und wenn das passiert, dann haben wir hier auf dieser Erde eine eindeutig andere Einstellung und wir können extrem viele Sachen mit einem viel, viel grösseren Herz anfangen überschauen und übergehen und ganz speziell in Beziehung zueinander sagen, hey, wir gehen auf eine Ewigkeit zu. Und das ist eine Atmosphäre, die natürlich extrem entspannend ist, weil da sind wir nicht unterwegs und denken, okay, ja, was hat der noch für ein Problem, oder, dass er ein bisschen besser lebt auf dieser Erde. Oder? Das geht nicht um das. Da geht es viel mehr darum, bin ich möglichst gut parat für die Ewigkeit. Und ich weiss es, ist lustig, ist spannend, ich weiss es, ich will nicht vor dem Herrn stehen und hinter dran nichts haben. Ich will, dass hinter mir Leute stehen, die aufgrund von meinem Glauben auch zum Glauben gekommen sind. Ich will, dass hinter mir Leute stehen, die aufgrund von meiner Überzeugung selber grösser geworden sind, selber gewachsen sind und sehen, hey, ich kann selber ohne Glauben entwickeln und selber stark und fest werden. Ich weiss, ich will nicht allein vor der Himmelstür stehen, wenn es darauf ankommt. Ganz klar nicht. Oder? Und das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich weiss, dass Paulus hat das auch gehabt. Darum gefällt ihm auch. Ich will einfach, dass Menschen die Ewigkeit verwünschen und sie nicht verpassen. Oder? Weil das ist das Wichtigste. Und er hat es gestern gesagt, das ist lustig. Was will ich für meine Kinder? Zuerst ist es, dass ich Jesus Christus Herr und Heiland kennenlernen. Das ist für mich das Größte und das Wichtigste. Alles andere ist sekundär. Und das soll unser Ziel sein, die Hoffnung auf die Ewigkeit, die Rettung, und es wird dann wiederkommen. Er fängt mit der absoluten Kernbotschaft an, was darauf ankommt. Oder? Jesus Christus hat uns errettet und erlöst von allen Sünden. Und auf das herkommt er in diesem Abschnitt. Das sind die letzten zwei Versen. Und das ist das. Und Jesus, oder? Schlussendlich, Paulus schreibt, dass der Korinther, weil sie wenn wir hier nur auf dieser Erde hoffen, sind die allerseligsten Menschen, die es überhaupt gibt. Vergessen Sie, ihr müsst auf die Ewigkeit hoffen, oder? Hoffnung auf die Ewigkeit, oder? Das ist das, was scheinbar die Kolosser auch verstanden haben. Wir leben hier auf dieser Erde nur in einem Trainingscamp. Und im Himmel geht es richtig los. Nicht mit Kriegen. Wir trainieren nicht für den Krieg. Wir trainieren fürs Fest. Oder? Es ist mir wichtig, dass wir wieder, und ich finde es spannend, dass ich so bleibe hängen, habe ich nichts aufgeschrieben dazu übrigens, in diesem Zusammenhang. Wir müssen wieder lernen, für uns die Ewigkeit vor Augen zu haben. Oder? Und nicht einfach nur denken, und das gehört dazu, dass das Ziel ist, dass ich möglichst gut lebe auf dieser Erde. Der Punkt ist der, dass ein gutes Mittel zum Zweck, um möglichst vielen Menschen ein bisschen etwas von dieser Ewigkeit zu zeigen. Und darum ist genau das, dass die Liebe untereinander das Zeichen ist für uns, das, was dann schlussendlich den Unterschied machen mag. Und ich wünsche mir, dass wir schon nur, oder, anhand von den ersten drei Versen, der schreibt, wirklich wieder zurückkommen zu den Basics. Und ich merke, es ist das Thema, es geht nicht anders. Wir müssen Grundlagen vom Wort Gottes wirklich auf eine neue Art und Weise einen neuen Level einfach verstehen. Und wenn das in unserem Leben wirklich passiert, dann werden wir fest und gegründet und können dann die komplizierten anderen Sachen auch viel besser aufnehmen. Weil die Grundlage ist klar, das Fundament ist gut. Und mir kommt immer wieder in den Sinn, dass in diesem Zusammenhang unsere Ballaststeine auf unserem Schiff sind löchrig geworden. Unser Glaubensfundament zum Thema Gnade, das kommt jetzt gerade im nächsten bereits wieder, zum Thema Hoffnung auf die Ewigkeit, zum Thema Bruder- und Schwesternliebe, wo Grundlagen sind, von dem wir leben wollen. Das ist im Hintergrund gerückt, im Zusammenhang mit, oh, was könnte jetzt da noch speziell sein, was ist jetzt das wieder für eine Strömung und muss ich die Strömung auch noch mitmachen und wie muss ich beten, muss ich schauen, sie möglichst viel Heiliger Geist, es gibt nur Heiliger Geist, das ist absolut entscheidend. Der Heilige Geist ist der Einzige, der Gottes Wort uns klar macht. Das ist so wichtig. He? Aber dass wir nicht irgend auf die Idee kommen, oh, irgendetwas, sondern dass wir einfach wirklich merken, es geht um das. Es ist so wichtig, dass unser Fundament so gut ist, dass wir wissen, wo wir hergehen, dass wir wissen, wo wir hergehören, dass wir wissen, was wir für eine Verheißung haben und dass wir uns nicht stossen über all dem anderen Zeug, das uns irgendwo auf dieser Erde irgendwie das Leben ein bisschen kompliziert macht. Wir kommen beim nächsten oder übernächsten Mal zu einem interessanten Bibelvers, wo wir uns garantiert ein bisschen länger werden darüber unterhalten. Nicht heute, ein anderes Mal. Und er sagt dann, in anderthalb Sätzen ein paar ganz, ganz spannende Aussagen, an denen bin ich echt geblieben hängen. Und zwar sagt er hier, zweiter Teil vom Vers 5, von ihr habt ihr schon von zuvor gehört durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium. Und ich finde das so spannend. Es ist nicht durch das Evangelium, einfach so, oder? Sondern durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium. Und ich merke, und das haben wir auch gerade vor kurzem gehabt, es ist entscheidend, dass das, was wir sagen, wahr ist. Und nicht eine Spekulation oder eine Fantasie oder etwas, was wir selber ausdenken, sondern wahr. Und alles andere sollen wir lassen. Und vergessen. Mir gefällt es an Paulus seine Aussage, eure Rede sagt, ja, ja, nein, nein, was darüber ist, vom Übel. Nicht schlecht, he? Relativ klar. Entweder sind wir wahr oder wir sind nicht wahr. Und das habe ich vor kurzem, wenn ich es gesagt habe, vor ein oder zwei Wochen, habe ich gesagt, hört, überlegt, was ihr sagt, das muss wahr sein. Oder? Ja, es wird kommen, es wird ausführlich im Kapitel 2, wo wir zum Thema Irrlehrer werden kommen. Das Wort der Wahrheit. Und das Lustige ist, wo gestern wieder, es geht nicht darum, dass wir irgendwie gegen irgendetwas anderes reden, sondern das Wort von der Wahrheit predigen. Und das Wort von Wahrheit ist die Message von Jesus Christus, von dem, was er da hat. Ob es die Welt hören will, ob sie einverstanden sind mit dem, das ist egal. Das ist gleich. Es geht darum, dass wir einfach wahrhaft sind, dem, was wir machen. Und es ist lustig, wenn man sich die Situation angeschaut, Urs hat das erzählt, es hat mich super gedacht. Er hat erzählt, es war eine Situation, wo es um, ich sage das jetzt so, dass alle dürfen wissen, wo es ums Kopf von Sabine gegangen ist. Oder? Und das ist der Herr am Heilen. Oder? Und nachher hat jemand den Urs gefragt und gesagt, ja, was hat er gemacht? Und hat der Urs gesagt, ja, nichts. Und plötzlich sagt er, stopp, stimmt nicht, wir haben gebetet. Um diese Kleinigkeiten geht es. Es geht nicht darum, dass wir da das Evangelium in aller Grösse aus der Predigt, sondern dass wir wahrhaft sind. Wir haben gebetet. Nicht nichts, wir haben gebetet. Es geht nicht um etwas Grosses, Riesiges, sondern es geht darum, dass wir dort wahr sind. Oder? Und nicht irgendetwas anderes. Oder? So wichtig. Oder? Und das gefällt mir. Oder? Und dann geht es weiter, oder? Durch das Wort des Evangeliums, das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist, wie es auch in aller Welt Frucht bringt. Und das hat mir gefallen. Mir hat das gefallen. Das ist eine Aussage, das ist ein fixes Statement, das ist keine Frage und eine Eventualität, sondern einfach eine Tatsache. Das Wort vor Wahrheit, das Evangelium, bringt überall in dieser Welt Frucht. Und es ist mir wichtig, dass wir das auch für uns wissen. Nicht glauben. Das hat nichts mehr mit Glauben zu tun. Glauben ist Glauben im Sinn auf was wir dann werden sehen. Wir wissen, dass das Wort Gottes auf der ganzen Welt Frucht bringt. Das wissen wir. Das können wir schauen. Das sehen wir. Indem mehr und mehr Menschen überall auf dieser Welt zum Glauben kommen. Frei werden, gesund werden, gerettet werden. Das müssen wir nicht glauben. Das dürfen wir wissen. Und darum, es ist einfach eine Aussage, wo ich merke, wo uns auch hier einfach als Gruppe, wo wir sind, eine Perspektive gibt, weit über uns raus. Und gerade mit Bern und Käsitz und Basel und was auch immer, haben wir schon bereits eine grössere Perspektive. Und ab und zu kommen noch Amerikaner, dann kommen die Südamerikaner, eine Perspektive noch viel grösser. Aber es ist genau das, das Wort von der Wahrheit bringt auf der ganzen Welt Frucht. Und wir dürfen das wissen, können das sehen. Und ich finde das extrem ermutigend für das, was wir hier machen. Wir sind bei weitem nicht allein. Es ist ein riesen Mega-Netzwerk von mehr auf dieser Welt, wo einfach das, was wir predigen, Frucht bringt. Solange es die Wahrheit ist, das Wort vom Evangelium. Oder? Und das finde ich super. Das ist absolut genial. Oder? Und dann geht es wieder und wächst in uns von dem Tag an, wo wir es gehört haben. Oder? Und das finde ich auch super, oder? Und wächst von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes erkannt habt. Ah, das ist das andere Kernthema. Absolutes Kernthema. Die Gnade Gottes. Oder? Ich liebe das Buch von Daniel. Ich habe es gelesen, ich finde es absolut genial und ich möchte allen Mut machen, das zu lesen. Das ist ein absolut super Buch. Absolut genial, wenn es darum geht, Gnade Gottes wirklich zu verstehen. Er redet dort hunderte von Seiten über Gnade Gottes und bringt es wirklich auf den Punkt. Als eine der absoluten Kernmessages von unserem Leben. Und es ist so, ich denke, je mehr die Gnade in uns sichtbar wird, und ich finde es spannend, gehört und die Gnade Gottes erkannt. Was heisst erkannt? Ich habe bewusst da zu dem Wort erkannt, ein paar Sachen dazu geschrieben von dem her, oder? Verstanden, begriffen und aufgenommen. Alles zusammen. Erkannt heisst nicht einfach nur, oh, ich habe es gesehen. Das ist eine völlig falsche Vorstellung von dem Wort. Erkannt, wie es in der Bibel gemeint ist, heisst, beim Luther gemeint ist wichtig, oder? Wenn er das Wort braucht, heisst, ich habe etwas verstanden, im Sinne von, ich habe es gehört. Ich habe es aber nicht nur gehört, sondern ich habe es begriffen, ich habe gemerkt, um was es genau geht. Oder wenn ich jemandem eine Aussage mache und sage, Wasser hat eine sogenannte Anomalie und das ist das Einzige, wo bei 0 Grad das Gefrier grösser wird, oder? Dann hat er das mal gehört. Oder? Aber er hat es noch nicht verstanden. In dem Sinne hat es noch nicht begriffen. Oder? Er hat zwar verstanden akustisch, aber verstanden im Sinne von begreifen. Was heisst jetzt das? Oder? Und jetzt könnte ich das erklären, dann würde es nachher begreifen. Oder? Und nachher mit der Zeit würde es aufnehmen, weil es das hat einen extrem entscheidenden, absolut hammerhaften physikalischen Hintergrund, sonst wäre nämlich alle mehr gefroren. Das wäre ein kleines Problem auf dieser Welt. Oder? Einzige Flüssigkeit überhaupt. Die Physik und Chemie kann es nicht erklären. Es ist einfach so. Oder? Man kann es messen, empirisch feststellen. Das ist immer wieder die Aufklärung von gestern, die uns enorm hilft, dass es um gewisse Sachen geht. Okay, lassen wir das weg. Riesenexkurs. Aber wenn sie heisst, erkannt heisst, ich habe das gehört, bearbeitet und zu meinem eigenen gemacht. Und das, um das geht es, dass wir Gnade in dem Sinn richtig verstehen. Und ich merke, wenn wir Gnade richtig verstehen, dann werden wir mega lieb mit anderen Menschen. Dann werden wir gnädig. Und zwar ist der Punkt folgende. Wir Menschen haben so viel Dreck am Stecken. Jeden Einzelnen. So viel Dreck am Stecken und verschmieren uns unsere schönen Kleider täglich. Oder? Täglich. Und der Herr sagt immer wieder, du kannst zu mir kommen, ich vergebe dir. Das nennt sich Gnade. Und je mehr wir verstehen, wie gnädig der Herr mit mir ist, desto mehr kann ich auch gnädig sein mit anderen Menschen. Und aufhören schon nur irgendwie, wenn er sich verbal vergeht, dann sagt er, Gott, findest du das, jetzt hätte ich schon wieder falsch ausgedrückt, geht doch nicht. Nein. Seien wir gnädig, weil der Herr ist abartig gnädig mit uns. Riesen, mega, 100 Portion von Gnade. Und die brauchen wir. Also ich brauche sie nicht mehr, habe ich festgestellt. Ich brauche sie wirklich. Und ich merke, ich wünsche mir, dass die Gnade etwas ist, das wirklich ein Teil auch von unserer Lebensphilosophie mehr wird. Die ist absolut entscheidend. So halten wir nur dafür, dass der Mensch gerecht werde, nicht als Werken, sondern allein aus Gnade. Und nicht als Werken, dann wird sich niemand rühmen. Könnte man ganz, ganz lang darüber reden, über diesen Vers. Wäre ganz spannend. Unser Werk sind nichts wert. Sorry, es ist ja so. Es sind Gottes Werk durch uns, wenn wir seine Gnade verstehen, die etwas wert sind. Oder? Und was wir selber leisten, können wir einfach in die Tonne treten. I'm sorry, es tut mir leid. Es ist ja so. Es ist extrem befreiend. Und es hat wieder mit dem zu tun, was wir gestern gehört haben. Ja. Wenn wir davon ausgehen, dass wir von Grund aus schlecht sind, dann nehmen wir die Gnade an und gehen anders miteinander. Wenn wir davon ausgehen würden, müssten gehen, dass wir gut sind, dann müssen wir mit aller Kraft versuchen, das Werk aufrechtzuerhalten. Und das ist dort, wenn ich von der ganz grossen Fall von Gesetzlichkeit leite, die denkt, sie sind zum Teil gut. Sind wir nicht. Halt diese Pfanne. Oder? Nur so als kleine Nebenbemerkung in dem Ganzen. Oder? Das sind die ersten paar Versen. Das waren vier Versen. Und wenn ihr seht, was ihr für Prinzip in diesen vier Versen schnell reinlegt, dann soll jemand sagen, was kondensiert geschrieben ist. Abartig. Was der Paulus innerhalb von ein paar Versen von absoluten Grundlagen einfach sagen kann. Absolut spektakulär. Ich bin immer fasziniert, wie viel dass er ein paar Worte sagen kann. Weil er eben so einfach ein Wort reintut, wie Gnade und Wahrheit und Evangelium. Und zu allen Heiligen, nicht nur zu den Heiligen, aber nur das alle allein macht einen riesen Unterschied. Das Wort Gnade macht einen riesen Unterschied. Es sind nur ein paar zusätzliche Wörter, die einfach das Ganze abartig auftun. Und da sehen wir wieder die Genialität vom Geist Gottes, wenn er zu Menschen redet. Hammer. Oder? Tut einfach riesig viel auf. Oder? Und dann sagt er, von wem das ist gelehrt hat, von dem, das ist interessant, einfach als zweite Generation von dem her. Oder? Und nachher kommt ein anderer interessanter Abschnitt vom Vers 9 bis zum Vers 14, wo er sagt, darum lassen wir auch nicht von ab, sorry, auch nicht von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens und aller geistlicher Weisheit und Einsicht. Nicht schlecht, hä? So spannend. Die dritte Ziel, die da war, dass ich für meine Kinder wollte, ist, dass sie weise werden. Die Ideen sind nicht von mir, die ich habe für meine Kinder. Ich kann euch sagen, die sind nicht von mir. Die sind von etwas viel, viel, viel Besserem. Dem, was meine Kinder geschaffen hat. Viel besser. Viel besser. Oder? Wir beten für euch, dass ihr wirklich weise werdet. Wirklich weise werdet. Und ihr wisst, wie mir das wichtig ist. Seht ihr, warum? Das ist wieder nicht meine Idee. Der Herr sagt, werdet weise. Lernet. Versteht. Dort, wie ich es meine und um was es geht. Und der Paulus sagt, ich höre nicht auf, für euch zu beten, dass das wirklich wächst in euch von dem her. Oder? Und nachher kommt eine interessante Konsequenz. Das ist eine ganze Liste von Sachen, die passieren wegen dem. Oder? Und da könnte man jetzt einfach ausführlich über Sense reden, das möchte ich gar nicht machen. Das heißt, dass ihr, das ist die Folge davon, damit ihr des Herrn würdig lebt, das ist eine Konsequenz. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, Toren verachten Weisheit und Zucht. Nach Salomo, Sprüche 1, Vers 7. Oder? Und dann sagt er, wenn ihr das aber macht, dann werdet ihr Menschen, die würdig leben, dem, was der Herr will. Und das ist etwas extrem angenehmes. Der Herr hat die lustige Eigenart, uns direkt oder durch andere Menschen enorm zu ermutigen, wenn wir auf einem guten Weg sind. Das ist etwas vom Coolsten, was passieren kann. Also ich habe natürlich... Das war gestern balsam für unsere Seele, gell, Miri? Was unsere Kinder erzählt haben, oder? Das ist das, oder? Da können wir nichts dafür, das ist Gnade. Aber es ist gleich das Coolste, was dir passieren kann, wenn du einen Weg läufst und Menschen sagen, es hat mir gut da, oder? Das ist das Ziel. damit sie Zukunft und Hoffnung haben in der Ewigkeit. Oder? Oder? Wird in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk. Grobe Verheißung. Wenn wir wachs an Weisheit, dann werden wir würdig leben, in allen Stücken gefallen. Und Frucht bringen in jedem guten Werk. Nicht so schlecht. He? Finde ich voll cool. Und wachst in der Erkenntnis Gottes. Gott immer besser verstehen, und je besser wir Gott verstehen, desto weiser sind wir. That's it. Und je mehr wir es verstehen, desto besser sind wir unterwegs. Es stimmt so, wie ich nicht mit dem Maßstab dieser Welt überein, aber ich sage einfach eins. Wenn wir wirklich weise Menschen werden, weil wir auf Gott hören, wird in dieser Welt niemand etwas gegen uns können sagen und ein irgendwelches Gesetz sagen, dass wir das gebrochen haben. Weil die Weisheit vom Herrn ist viel höher als die Weisheit von dieser Welt. Und gerade wenn wir unsere Gesetze anschauen, wenn wir gemäss den Ordnungen vom Herrn leben, werden wir nie mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Das ist gar nicht möglich. Es ist nicht möglich. Wenn wir danach leben, klar machen wir immer Fehler und dann macht es ab und zu und dann sind wir schneller weg. Dann blitzt es. So von Franken ein Pech gewesen. Aber wenn wir gemäss den Ordnungen vom Herrn würden leben, würde das nicht passieren. Und das ist jetzt wieder nicht so, dass wir das müssen als Werk, sondern weil wir wirklich clever werden. Wirklich clever werden und sagen, der Herr hat gesagt, hä? Er hat gesagt, ordne dich der Obrigkeit unter, weil ich habe die eingesetzt und sie steht das Wert nicht für nichts. Oder? Dann mache ich doch das. Will ich checken, was passiert, wenn ich es nicht mache. Nicht, weil ich muss, sondern ich weiss, da komme ich durch. Da bricht es mich nicht. Oder? Ein weiser Mensch kann so viele Katastrophen umschiffen. Nur weil er weise ist vom Herrn. Man kann schön neben durch schiffen. Wenn ich da gerade raus fahre, Katastrophe, also fahre ich drum herum. Weil der Herr sagt, nein, ist nicht gut. Das ist die Weisheit. Und das ist das, was er dafür betet. Und gestärkt werden mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Und jetzt kommen ein ganz grosser Teil von Frucht von Geist. Spannend, Geduld, Langmut, Freude haben, Danke sagen, fleissig sein. Und das finde ich ganz spannend, im Vers 12, der euch tüchtig gemacht hat, nicht tüchtig machen will, sondern tüchtig gemacht hat, finde ich voll cool, wenn wir uns überlegen, hey, wenn ich den Herrn annehme und auf ihn höre und weise werde, dann werde ich automatisch tüchtig. Dann bin ich schon tüchtig, dass ich das machen kann, was ich soll mit dem Herrn. Das ist auch spannend, oder? Zum Erbteil der Heiligen im Licht. Und das ist jetzt natürlich eine Verheißung auf die Ewigkeit und auf die Gegenwart, aber vor allem auf die Ewigkeit. Das Erbe, das wir haben vom ewigen Leben im Himmel. Das ist gewaltig. Und das ist eine Perspektive von dem her. Und dann kommt die Kernaussage, die ich vorhin gesagt habe. Und dann sagt er, wer? Wer hat das gemacht? Oder? Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Das ist die Message. Um diese Botschaft geht es. Und mit dem fängt es an und alles andere kommt nachher, was wir vorhin gehört haben. Er hat uns gerettet. Und ich finde es so spannend, mir gefällt das, ich sage das Displacement, das da stattfindet. Das Umsetzen, wenn wir das ein bisschen genauer anschauen, er hat es genommen, da bist du in dem Reich von der Finsternis, und ich habe dich genommen und habe dich da übergesetzt, ins Reich von meinem Sohn, ins Licht. Und ich finde das super, wir sind nicht mehr am gleichen Ort, sobald wir Jesus Christus Herr und Heiland annehmen. Wir sind nicht mehr am gleichen Ort, wir sind jetzt echt an einem anderen Ort. Und zwar sind wir im Reich vom Licht, auf der Herrlichkeit vom Sohn Gottes. Und das ist voll cool. Ganz speziell gegenüber dem, wo wir vorher waren. Voll cool. Wir sind nicht mehr am gleichen Ort. Wir sind immer auf dieser Welt, aber wir sind nicht mehr am gleichen Ort. Und entscheidend ist die geistliche Dimension. Die zählt. und nicht die Sichtbare. Das ist ein Auswuchs nachher, oder? Aber wir sind versetzt worden, ins Licht vom Licht, vom Sohn Jesu Christi. Und zwar warum? Ganz spannend. Durch die Vergebung unserer Sünden. Und, jetzt ist es spannend, wie viel habe ich dort dazu beigetragen? Wie viel habe ich dort dazu beigetragen? Nichts. Nichts, aber gar nichts. Weil ich kann mir nichts vergeben. Ich kann mir gar nichts vergeben. Nichts und noch nichts und immer noch nichts. Das ist ein völliger, dummer Sei, wenn wir das denken. Wir können irgendetwas von der Vergebung selber erarbeiten. Es ist zu 100% Gnade. Darum heisst es allein als Gnade im Römerbrief. Und es ist ein Werk vom Herr und nur vom Herr Jesus Christus und niemand anderem. Und das ist keine Message. Ich bin erlöst. Ich bin befreit von aller meiner Schuld. Gott hat mir sie vergeben. Punkt, Schluss, aus, Ende. Und das müssen wir glauben. Wenn wir das nicht glauben, haben wir ein Problem. Weil dann versuchen wir ständig wieder irgendetwas so zu machen. Aber das ist genau der Punkt. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis, hat uns versetzt in das Reich des Lebenslohnes. Es ist lustig, er schreibt das der Christen hier von Kolossae im Perfekt. Nicht, er errettet uns und versetzt uns. Er hat. Und nein, er hat. Das ist passiert. Von dem an, wenn wir sagen, Jesus Christus, komm in mein Leben und wird mein Herr. Und bitte vergib mir meine Sünden. Zack! Passiert. Ich bin nicht mehr dort, wo ich vorher war. Und immer, wenn wir das Kleid in der Dreckung machen, ist der Herr der Erste, der sagt, weißt du was, wenn du willst, putzen, komm, ich putze. Ich putze gerne. Ich bin der Master Cleaner. Ich weiss, wie ich jeden Fleck wegbringe, egal wie gross er ist. Ich kann das. Aber er sagt, ich bin der Master Cleaner. Nicht, rubbel mal ein bisschen selber drauf rum. Und wie viel probieren wir, uns selber ein bisschen gut zu reden, ein bisschen gut zu putzen. Wir nehmen einen Schwamm, der braun ist, und denken, wir können damit unser weißes Kleid putzen. Sorry, es ist so, wie wir sind. Weil wir Gnade nicht verstanden haben, zum Teil. Wenn wir Gnade wieder verstehen, wir würden permanent beim Herrn hocken und sagen, danke, dass ich bei dir sein kann. Es gibt nichts Besseres. Und mir ist es so wichtig, dass wir wirklich das verstehen. Jesus Christus, als Herr und Heiland, hat alles gemacht für uns. Und es ist ausschließlich Gnade. Und mein Anteil, dass ich gerettet bin, ist null. Am Tun. Die Entscheidung muss ich selber treffen. Die will er. Und genau die will er. Das ist mein Teil, dass ich Ja sage dazu. Aber machen kann ich nicht. Ich muss es und soll es einfach nachher geschehen. Und glauben, dass es passiert ist. Und das ist das, was wir einfach wirklich wünschen, dass wir das wirklich glauben und entsprechend einfach aus dieser Message aus entsprechend wirklich eine Hoffnung auf die Heiligkeit haben und entsprechend bereit sind, an unserem Leben zu arbeiten. Das ist in Paulus seine Einleitung, wenn es darum geht, was er denkt zu den Kolosser. Finde ich absolut genial. Jesus Christus ist das Zentrum. Das Wort von der Wahrheit, euch Evangelium, hat euch gerettet und verändert euch. Das gilt für uns genau gleich. Das hat sich nicht verändert. Das ist genau gleich, wie wir glauben. Wir wissen das alle, dass es stimmt. Und gleich merke ich, dass es gut ist, dass wir immer wieder hören und einfach ein nächstes Level erreichen in dem Ganzen. Weil dann werden wir einfach noch eine Runde angenehmen für die Leute um uns herum. Und das ist das Ziel, angenehme Menschen zu werden. Haben wir gestern auch gehabt. Ist auch lustig. Seht ihr? Kinderziehung hat nicht andere Ziele, als der Herr für uns hat. Gar nicht. Das ist null Unterschied. Null. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Ziel für Kinderziehung und dem Ziel, das der Herr für uns Menschen hat. Null. Er muss bei mir nicht, sagen wir es mal so. Es ist genau das Gleiche. Bleiben wir dran. nehmen wir es vom Herrn und sagen Danke viel, viel mal. Amen.